Servus, Christi und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und unserem Gast Josef Fischer vom Weingut Josef Fischer. Wir haben schon viel von seiner tollen Lage gehört, mit viel Potenzial in der Zukunft, aber auch schon jetzt. Ich sage nur noch einmal 100 Punkte Wein. Und jetzt werden René und Josef auf die einzelnen Weine eingehen. Ich war schon in der Region und darf aber zugeben, ich glaube, ich habe außer auf der Vivinum noch nicht wirklich viel von dir verkostet, Josef. Deswegen, es ist eure Bühne. Was habt ihr in letzter Zeit vielleicht sogar gemeinsam verkostet und was müssen wir unbedingt noch trinken?
Lieber Josef, ich begrüße dich wieder aus der wunderschönen Südsteiermark.
Ja, vielen Dank, danke sehr.
Wir werden jetzt aber zuerst, bevor wir mit dem Inhalt beginnen, mit der Etikette beginnen. Weil ich glaube, wenn jetzt viele Menschen das Josef Fischer lesen, denken sie sich, was ist das für eine Etikette? Weil da fehlt ja der Fisch. Warum war der Fisch überhaupt da und warum ist er weg?
Wir haben einen ziemlichen Umbruch gemacht, das stimmt. Ja, das war 2021, genau. Oder ich starte vielleicht von Beginn. Also wir haben immer quasi ein Huchram-Etikett gehabt, ja. Und das ist ein Salmonide, ja, der eigentlich heimisch ist in Österreich. Der ist bei uns in der Donau heimisch, im Inn und bei euch auch in der Steiermark in der Mur zum Richtig. Beispiel. Mhm. Ja. Und mein Vater hat nämlich Huchenzucht betrieben. Ja, also der hat die Fische gezüchtet. Und die sind bei uns quasi in die Becken geschwommen, bis die ungefähr so eine Größe gehabt haben von 30, 40 cm. Das war ungefähr nach 3 Jahren, wo sie dann die Größe gehabt haben. Und dann sind die aber nicht in die Gastronomie verschwunden, sondern die sind in den Besatz gegangen. Also quasi die Fischereivereine, die Wasserbesitzer mehr oder weniger, die Flussbesitzer haben sich quasi dann die Fische geholt, damit die Population im Prinzip steigt. Das im Prinzip zum Aderhalt war, ja. ist das gedacht. Genau, ja. Und mit dem hat er sich dann super einen Namen gemacht. Und alles wunderbar. Es war aber quasi halt nie dann so, wie ich es übernommen habe. Das Weingut 2018 war das halt immer so die Geschichte vom Vater. Ja, also bin zum Beispiel auf meinen Messen gestanden und ich habe eigentlich nie meine Geschichte erzählt, ich bin immer die von meinem Vater erzählt. Ne? Und dann irgendwann habe ich gesagt so, ja, das ist alles gut, aber das ist nicht meine Geschichte. Ja? Und dann haben wir das halt komplett neu gestaltet, ein bisschen, sage ich mal, dezenter, nur mit Schwarz-Weiß und so. Und da haben wir am Anfang relativ viel kritisiert und das könnt ihr nicht machen und das ist ja Wahnsinn. Ja. Und der familiäre Weg und gesagt, nein, alles gut, das ist alles abgesprochen. Wir gehen unseren eigenen Weg dann. Das war natürlich auch, wie wir dann auf biologischen Weinbau und Biodynamie umgestiegen sind, nur zusätzlich so Anreiz, wir gehen komplett neue Wege und das war der Hauptgrund, genau.
Ja, also für mich als Weintrinker, ich weiß auch gar nicht, ob ich mit der Fischzucht oder Fisch, was auch immer, Aufzucht, Fischarterhaltung, ob ich da nicht irgendwie gedanklich dann abdriften würde. Und so weiß ich jetzt, es geht nur ums Thema Wein.
Das war ab und zu ein Thema, dass uns eigentlich viele Leute, eigentlich oft auch aus professionellen Fischzüchter und Hobbywinzer gesehen haben. In Wahrheit war es genau umgekehrt. Ja? Mhm. Also mit der Fischzucht, da machen wir in Wahrheit keinen Gewinn. Das verschlingt Geld. Ja? Weil mein Vater sich ja mit dem nichts verdient. Also quasi, weil die Fische eigentlich tauscht werden. Das heißt, er schenkt den Revierbesitzern quasi eine gewisse Anzahl an Fisch und gegen einen großen über einen Meter werden die quasi dann eintauscht. Also mein Vater kriegt dann einen Fisch über einen Meter, den er dann in die Zucht quasi geben kann und so umgeht er quasi, so hat er immer frische DNA im Teich, quasi, dass nie eine Inzucht passiert in Wahrheit. Ja.
Aha.
Und deswegen ist es eigentlich in Wahrheit nur kostenraubend und nicht kostenbringend. Ne?
Ja, und eben auch, wie gesagt, vom Thema her, Wein, und ihr habt ja so schon viel zu erzählen, das haben wir ja schon in der ersten Folge gemerkt, eben eure Lagen, alles, was ihr macht und auch eben, was ihr in der Biodynamie macht und so, das sind schon so viele Geschichten, dass das dann, glaube ich, mit Fischen zusammen, das wird dann für viel, uns ja. Als Konsument dann irgendwann viel, vielleicht auch für dich als Sommelier, René, du würdest jetzt mit dem Etikett aber auch jedes Mal alles finden, was du brauchst, oder? Das hat sich jetzt etabliert.
Das Etikett, ich habe es mir erklären lassen. Ich bin aber ehrlich, für mich war das immer so ein lustiges Wortspiel, Fischer, und dann war Fisch um. Also es hat schon alles passt.
Ja, ja, genau, ja.
Ja, ich meine, das hat schon passt. Jetzt die Etikette macht auch wieder Sinn. Du schaust ja in die Wachau, oder?
Genau. Wir haben vor, ich glaube, im Jahr 2020 haben wir eine neue Lage dazu bekommen, die Riedmugler, ja. Und das ist nämlich genau so eine Lage, die, sage ich mal, vor 10, 15 Jahren noch, also fast unmöglich war, dass man da, sage ich mal, reife Trauben kriegt. Das waren wirklich nur Trauben, die, sage ich mal, jetzt vielleicht irgendwo noch drunter fallen, in einen größeren Tank und so, einfach das Verschwinden, ja. Das hat sich aber jetzt eben durch das wärmerwerdende Klima komplett gedreht, ja. Und wie wir den Weingarten übernommen haben, war er relativ, ich will nicht sagen verwahrlost, aber es war, wir haben viel Arbeit einstecken müssen. Und drei Terrassen, es sind quasi 8 Terrassen, und drei Terrassen haben wir gar nicht bewirtschaftet. Da haben wir dann quasi ganz oben einen Riesling gesetzt und unten haben wir einen grünen Veltliner übernommen. Ja. Und da haben wir so eine Weingarten-Hütte gefunden. Und das war, sage ich mal, symptomatisch eigentlich für die Wachau. Das war relativ, oder das sieht man bei uns extrem oft, ist so kleine Weingartenhütten sind das, ja, mit vielleicht 4-5 Quadratmeter, also mini, und die Leute früher haben das eigentlich verwendet, um hauptsächlich zum Beispiel Regenwasser zu sammeln für die Spritzungen oder auch um Werkzeug zu sammeln, ja, oder Werkzeug zum Lagern, mehr oder weniger, was man halt für die Weingartenbewirtschaftung braucht, ja. Das hat sich natürlich dann, wie die Traktoren gekommen sind und alles, sage ich mal, mehr motorisierter war, alles aufgehört und sie verschwinden immer mehr und dann, ja. Und aber wir haben die Hütten quasi gesagt, das ist so cool und da ist auch ein Kirschbaum auch dabei, der quasi der einen Schotten bringt, mehr oder weniger. Und wir haben gesagt, das ist so biodivers, das könnte unser neues Logo werden oder unser neues Etikett, mehr oder weniger, genau. Ja. Und dann haben wir das zeichnen lassen, eben dann noch mit Blick so auf Dürnstein, dass man das quasi im Hintergrund noch, aber noch ganz wenig hat. Wir wollten trotzdem sagen, wir wollen da nicht Dürnstein platzieren, sondern wir sind ja einen Rossatz da haben. Ja. Und alles ein bisschen so zeitlos eigentlich gestalten, das war die Idee dahinter, genau.
Sehr schön. Ich bin, also mir taugt das richtig, weil es zeigt Ruhe. Also genau, das ist wirklich, wenn der Wein, also wie der Wein ist ein ruhiger Wein, so denke ich mal, wenn ich da oben sitze, habe ich meine Ruhe, schaue oben, ich trinke ein Glasl, wirklich fantastisch.
Also, oder auch mehr.
Oder auch mehr, ja. Ja, genau.
Genau so, genau das soll jetzt ausstrahlen, das hast du am Punkt getroffen. Genau, das ist eher so ruhig, elegant, zeitlos, kein Schnickschnack, kein Brüller, fertig, genau. Ja.
Super.
Und bitte gebe mir Bescheid, wenn, oder bitte gib mir Bescheid, wenn dann Kirschblüte ist. Weil das muss ja dann wirklich einfach fantastisch sein. Das ist top, ja. Also
da machen wir viele Fotos und das ist ein bisschen so das Problem, oder weil die Lage genau an einem Wanderpfad vorbeigeht. Und da kannst du dir nicht vorstellen, noch Brühe, wie viele Touristen, die da oft in den Megastäben um diese Kirschblüte fotografieren.
Ich werde dabei sein, muss ich leider sagen. Aber ich werde dann wirklich ein oder zwei gute Weine von dir dabei verkosten und einfach mal alles genießen. Womit fangen wir denn an? Also wollen wir ganz oben anfangen, 100 Punkte oder na, was?
Wir rollen das Feld immer von hinten auf, weil er macht ja auch einen Wein, der immer mir gefällt, und die Steinfeder. Weil leider wird die Steinfeder immer mehr weggelassen von den meisten Winzern. Und ich verstehe es oft nicht, weil eine Steinfeder kann oft sehr simpel sein. Oder es ist ein fantastischer Wein, wenn du im Garten draußen bist und du willst einfach nur ein schönes, frisches Glas Wein haben, dann hast du eben eine Steinfeder. Und du machst eine Grünveltliner Steinfeder, was wahrscheinlich eine Herkunft ist, wo die aus Rossatz kommt und aus Rührsdorf, also alles ein bisschen bunt gemischt ist, oder?
Genau, richtig. Also wir, wie du siehst, wir haben extrem viel umkrempelt. Also wir haben dann auch quasi dann begonnen, auch wie das DRC-System gekommen ist, ja, in der Wachau, das ist 2020 passiert, ja. Genau gleiche Gliederung, ich sage, wie in anderen Gebieten, also mit Gebietswein, Ortswein und Langwein, sind viele Leute zu uns gekommen und haben gesagt, weil wir haben ja das etablierte System noch mit der Venea, also Steinfeder, Federspitz zum Rakt, ja. Genau. Und dann ist eben nur, wie gesagt, die Ortswein, Gebietswein und Lagendiskussion zu kommen. Und dann sind oft Leute zu mir gekommen und haben gesagt, du, ich kenne mich hinten und vorne nicht mehr aus. Was ist jetzt zum Beispiel höher im Wert? Ist es zum Beispiel ein Lagenwein, wo Federspiel draufsteht? Oder ein Smaragd, der zum Beispiel eine Ortsweinbezeichnung hat.
Richtig.
Und ich habe gesagt, das ist vollkommen richtig. Das ist eigentlich dann nur von Betrieb zu erklären. Und deswegen sind wir da dann auch, weil wir haben auch Lagenfederspiele gehabt, dann sind wir von dem Gedanken komplett weggegangen und gliedern quasi jetzt auch so die Vinär-Kategorien mit dem DRC-System einbetten. Also das heißt, beim Steinfeder zum Beispiel ist es ein Gebietswein, Wachau, ja. Beim Federspiel haben wir dann zwei Ortsweine, den Rossatz und den Rührsdorf. Ja. Und im Smaragdbereich haben wir mehrere Weine, das sind dann eben die Lagenweine. So haben wir quasi beide Systeme miteinander verbunden.
Und das und ist immer auf der gleichen Stufe, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Genau, im Grunde genommen, Stufe, ja, genau. Pyramide, also Steinfeder ist der Einstieg, Gebietswein. Feder spielt die Mittelkategorien Ortswein und Smaragd Lagenwein die oberste Spitze der Pyramide quasi.
Vielen Dank, ist für uns Konsumenten gut.
Genau, ja. Na, aber so macht es auch Sinn, auch für mich macht es Sinn, weil du hast ja auch, der Einstieg ist der leichte Wein, dann hast du den Mittelbau und der Mittelbau ist der Federspiel und der Ortswein soll ja auch ein Mittelbau sein und dann hast du die genau. Königsdisziplin. Also fantastisch, super umgesetzt.
Und das sind ja bei uns die wichtigsten Weine, natürlich Federspiel, ja. Das muss man klar sagen. Ne?
Ja, ja, der Federspiel ist... Das ist die Herkunft. Das ist natürlich die größere Herkunft. Man, ihr bespielt jetzt. Jetzt haben wir Steinfeder, haben wir jetzt besprochen. Ich glaube, jetzt ist wichtig, dass wir eben Rossatz und Rührsdorf besprechen. Sag mir ganz kurz nur, was ist der Unterschied, wenn ich jetzt Rossatz Grüne Veltliner und Rührsdorf Grüne Veltliner Federspiel nebeneinander stehen habe? Was sind da die Unterschiede?
Ja, das war so ein Punkt, weil das bei uns einfach so, ich sage mal, so eklatante Unterschiede sind zwischen den Urschaften. Eben, weil, wenn man sich die Karten anschaut, also ich mache da gerne Werbung für eine App, die heißt MyWachau, ja. Ja. Schaut euch die einmal an, ja. Die ist gratis auf alle Plattformen zu finden, ja. Sie ist auch im Internet, also einfach, wenn man MyWachau eingibt, und da sieht man im Prinzip die komplette Lagenkarte der Wachau, und da kann man sich das alles ein bisschen besser vorstellen, und da sieht man eben, dass Rossatz und Rösdorf eben in diesem Donauknie sind, ja. Und sich das Gebiet eigentlich komplett dreht, ja. Und in Rossatz eben, wie ich vorher schon gesagt habe, haben wir eher diese Nordostlagen mit Donauschotter und Löss. Und Osten ist ja auch, sage ich mal, ein bisschen wärmer wie Westen jetzt. Also die Sonne geht früher auf, die Sonne ist ein bisschen, sage ich mal, dort ein bisschen kräftiger, ein bisschen stärker, ja, deswegen werden dort eher, sage ich mal, fruchtbetonte Weine gemacht, du hast durch diesen Löss auch oft ein bisschen mehr Schmelz drin, ein bisschen, ich würde mal eher sagen, eher ein runderes Mundgefühl, ja. Und in Rührsdorf, wo dann das ganze Gebiet sich nach Westen dreht, hast du, ich sage mal jetzt, gerade wenn es in die Ernte reingeht, also Oktober, haben wir da extrem wenig Morgensonne, also da trifft die Weingärten die Sonne erst oft so um 10 Uhr Vormittag und um so Ende Oktober, wenn es schon richtig spät wird, dann erst ab mittags. Ja, das ist dann ein wirklich kühles Platz. Mhm. Und da gleichzeitig haben wir eher diese kargeren Urgesteinsböden und das gibt dem Wein ein bisschen mehr diese Mineralität, von der man immer spricht, dieses verpönte Wort. Aber es ist de facto wirklich so, die Weine werden schlanker, die sind viel weniger vollmundig und für mich ist es immer so ein Zeichen, wenn man das trinkt, ja, hast du quasi eher bei so einem volleren Wein, wie der Rossatz ist, ein komplettes, fast so ein Umami-Gefühl, die ganze Zunge belegt sich fast. Ja. Mhm. Und das hast du bei dem Rührstoff nicht, du hast mehr Zug da hinten, also quasi du trinkst es, und der Gerbstoff und die Säure zieht sich nach hinten, du hast quasi ein bisschen mehr so einen saftigen Geschmack fast. Ja. Ja, so einen kargeren, kalkigeren, säurebetonteren Wein dann auch, also das sehen wir auf, dass die Leute eigentlich sagen, der hat viel mehr Säure und war jetzt an den Analysen komplett gleich. Mhm. Aber das kann ich nachvollziehen, weil einfach die Säure präsenter schmeckt.
Ja. Weil einfach diese Fetten wegfällt.
Genau, weil die Fetten wegfällt, ja. Genau. Ja. Ja. Und das sind so die Unterschiede eigentlich zwischen Rossatz und Rührsdorf. Und das war auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, das macht echt Sinn, dass man da das auf Ortsweinbasis legt, weil das halt so ein eklatanter Unterschied ist bei uns. Ja.
Und vinifiziert wird es dann im Stahltank oder verwendest du dann Holzfässer für das?
Die Federspüle werden zu 100% im Stahltank gemacht, wird dann alles spontan vergären. Ja. Ja. Und die Smaragde sind dann, da machen wir meistens 50-50. Also, oder wir machen es meistens so, dass wir das in unterschiedliche Chargen ausbauen und dann eine Charge zum Beispiel im Edelstahl vergären und eine im Holz. Mhm. Und nach der Gärung mit noch so ein, zwei Monate Vorhilfelagerung, dann wird man oft switchen. Also das, was im Holz vergoren hat, ins Edelstahl und das, was im Edelstahl ist, ins Holz ziehen, auf der Feinhefe dann liegen lassen und vor der Füllung dann kubitieren schlussendlich. Genau, das ist so die Idee. Dass das Holz quasi nur begleitend ist, aber nicht überbordend.
Nicht genau, nicht prägend, sondern nur stützend.
Genau, und bei diesem Ragn ist es bei uns auch so, dass wir auch zum Unterschied zum Federspiel, also die füllen wir ohne Filtration ab, ja, und deswegen kommen die bei uns immer nur ein Jahr später am Markt. Also wir sind jetzt quasi beim Federspiel mit dem Jahrgang 23 am Markt und beim Smaragd im Jahrgang 22.
Ja, sau cool. Genau. Ja.
Und dann kommen die Lagen, oder? Ich, genau. Oder bin ich zu schnell?
Nein, ich bin so neugierig. Du bist fantastisch.
Ich war schnell.
Ja. Nein, alles perfekt. Jetzt starten wir zuerst mit dem Grüner Veltliner, weil da haben wir drei nebeneinander Und eine Lage haben wir, bitte, hoffentlich rede ich jetzt kein Blödsinn, Frauenweingärten, gell? Es gibt ja auch den Frauenweingarten auf der anderen Uferseite. Das ist wieder was anderes.
Das ist ein absoluter Wahnsinn. Ja, bei uns, das muss Vergebung sagen. Es gibt sogar drei. Es gibt den Frauengarten, den Frauengärten, das ist in Weißenkirchen, und die Frauenweingärten, also das Mittelding bei uns in Rossatz. Das, genau. Aber, das sind einfach drei Lagen. Und das kommt, also der Name kommt von, ich glaube, das war im 14. Jahrhundert oder im 15. Jahrhundert, wo es ein Nonnenkloster gegeben in Lohim. Mhm. Ja. Und das Nonnenkloster ist dann auflassen worden oder quasi, das ist verschwunden. Und, aber die, so wie es bei der Kirche immer ist, die haben immer Besitztümer irgendwo, ja. Und,
war mit Teufel,
und, ja. Und diese, genau, und diese Kloster, also die, das Kloster hat quasi da Besitztümer gehabt, eben bei uns sind da in Lohim und in Weißenkirchen. Und als Tribut mehr oder weniger haben wir quasi diese Weingärten nach den Frauen benannt, weil es immer Frauenkloster war, deswegen Frauenweingärten. Genau. Und das hat sich bis heute noch gehalten. Genau, das war der Grund. Hat aber gar nichts, also diese drei Weingärten, diese drei Rieden haben nichts miteinander zu tun. Genau.
Ja, genau. Das wollte ich jetzt eigentlich aufbrechen, dass es nichts miteinander zu tun hat, aber trotzdem, ja, ein bisschen ab und zu verwirrend ist. Weil wenn's, weißt du, wenn ich die nicht kennen würde, würde man denken, du bist Frauenweingarten. Ich
war in Lohim.
In Lohim, genau.
Ja, ich weiß. Ja, das ist halt ein bisschen, sage ich mal, dort und da das Damoklesschwert von der Riedenklassifizierung, ja, das halt oft, aber das war einfach von früher und das hat man dann auch so lassen, ja, und ist in Ordnung so, also, ja.
Ja, passt eh, alles gut, wenn du das einmal gehört hast, dann weißt du es eh. Du, der Kreuzberg.
Riesen müssen wir uns grundsätzlich merken, nur damit ich das jetzt einmal für mich so einsortieren kann. Wie viel sind's bei dir jetzt, Josef?
Riedenwest, oder?
Also Kreuzberg haben wir schon gehabt.
Genau, dann den Mugler und den Frauenweingarten, genau.
Okay.
Die unterscheiden sich so, also Frauenweingarten, das ist im Prinzip der Teil von unseren östlichsten Weingärten, eben wo wir diesen Löss und Donauschotter haben. Der ist vom Geschmacksbild her immer unser bisschen, sage ich mal, so unser Crowdpleaser, kann ich mal sagen, also so runterbrochen gesagt. Und das ist ja vom Löss dominieren, also ein bisschen cremiger, ein bisschen satter, ein bisschen runder eigentlich. Und dann haben wir noch eben den Kreuzberg, der eben eher von diesem Amphipolit lebt und im Westen liegt. Und dann noch die Ried Mugler, das ist quasi die Riede, wo unser neues Etikett daherstammt, ja. Und das ist unsere höchste Terrasse und das ist fast blanker Felsen. Also da ist relativ wenig Bodenauflage, das ist unser puristischster Wein, ja. Genau. Und das ist der Kreuzberg eben, das ist so das Mittelding, der Frauenweingarten eher so runderer und der Mugler eher fast unser extremster Wein, wenn man das so sagen darf. Ja. Mhm.
Und haben all diese Rieden dann auch jeweils Grüner Veltliner und Riesling?
Nein, de facto nicht. Also wir haben nur den Kreuzberg, wo wir Grüner Veltliner und Riesling haben. Mhm. Und dann haben wir beim Riesling dann noch den Kirnberg und den Steiger. Genau, ja. Also wir haben im Prinzip nur Kreuzberg aus Lage, wo wir wirklich beides haben, sonst entweder oder. Genau. Mhm.
Du, und noch kurz zur Vinifikation, da reden wir dann von großen Holzfässern?
Zum Teil groß, aber zum Teil auch gebrauchte 500er Tonneau, genau, ja. Also zum Teil 1500 Liter, aber auch einiges an 500 Liter Tonneau, genau.
Hast du da heimische, weil mir gefällt die Frage immer, weil sehr viele jetzt auf heimische Eiche setzen, hast du da heimische Eiche bei den großen Holzfässern?
Nein, wir haben bei den Großen haben wir Schneckenleitner, ja. Ah,
super,
ja. Und bei den Kleinen haben wir Rousseau aus der Burgund. Ja, ja. Burgund. Da haben wir einen heimischen Importeur und das Fass gefällt mir eigentlich sehr gut, weil es ein extrem neutrales Fass ist. Also du gibst da einen frischen Moos zum Verkehren einnehmen und nicht einmal die Erstbefüllung hat einen signifikanten Holzton. Das ist quasi das wird nur ganz mini gedostet. Und das macht es für Weißwein halt super, ne? Dass du halt quasi wirklich nur diese Eleganz mitkriegst vom Holz, aber nicht den Holzgeschmack per se.
Mhm. Ja, fantastisch. Du, und wenn wir dann Kreuzberg und Kirnberg, die Rieslinge, mit dann nebeneinander hinstellt, ist wahrscheinlich Kreuzberg wieder der saftigere, oder?
Ja, genau. Also Kirnberg, das ist bei uns die Lage liegt genau zwischen Rosas und Röstorf und das ist eigentlich vom Boden her fast eine Terrassenlage, weil es so trocken ist, aber dann eigentlich ja wieder nicht, weil das ist trotzdem eine ebene Lage, aber es liegt auf so einem Hochplateau. Ja. Das muss ich so vorstellen, dass zwischen Rosas und Röstorf, da fährt man eigentlich immer auf, das geht immer so steilweg nach oben Und das macht es aus, dass sich da irgendwann dann über die Jahre so ein Hochplateau quasi, ein Hochplateau entstanden ist. Ja. Mhm. Und wir haben da am Oberboden so von 0 bis 30, 14 Meter circa reinen Sand, also extrem wasserdurchlässigen Boden. Ja. Und dann kommt eben dieser Paragneis, das ist eher so ein verwittertes metamorphes Gestein. Ja. Und das macht's halt, das bringt ein bisschen diese Mineralität in den Riesling rein, genau. Ja. Und vom Stil her ist das schon unser extrem schlanker, puristischer Wein und der Kreuzberg eher dort und da schon ein bisschen ein satterer Wein, ein vollmundigerer Wein. Ja. Obwohl, sage ich mal jetzt von der, wie soll man das sagen, vielleicht vom, wenn man einen typischen Riesling kennt, ist eher, sage ich mal, der Riesling, also eher der Kirnberg, sage ich mal, hat eher diese typischere Rieslingfrucht und der Kreuzberg ist oft dort und da ein bisschen individueller. Also der hat oft gar nicht so diese extremen Riesling-Anklänge, die man kennt, sondern es ist eher ganz der Lage hingezogen, genau.
Es war wirklich spannend, ich durfte den Wein schon verkosten und wie ich den Wein ins Glas reingegeben habe, habe ich einmal reingerochen und dann habe ich wirklich auf die Etiketten schauen müssen, was das ist.
Und war verschlossen, ne?
Und es war ja so verschlossen, aber du musst dem Wein Zeit geben und ich habe den Wein über 3-4 Tage, vier Tage verkostet, das letzte Schluck oder am vierten Tag dann kostet und dann am zweiten Tag merkst du, dass diese Frucht besser rauskommt. Ich meine, es ist aber auch ein bisschen dunklerer Wein, der mehr Kräuter, diese Würze hat und dann erst mit der Zeit diese Frucht rauslässt.
Das trifft es voll dunkel, das sage ich auch immer, das versteht kein Mensch, weil was ist ein dunkler Wein?
Ja, die weiß, aber es ist dunkel, es wirkt so dunkler. Ja,
genau, ich weiß genau, was du meinst, aber extrem schwierig an Laien zu beschreiben.
Ja, es ist wie Star Wars, die dunkle Seite der Macht und die helle Seite der Macht und das ist ja die dunkle Seite der Macht. Genau, ja. Und einen Wein hast ja, der, wenn ich es verstanden habe, eine Selektion dann ist, aus verschiedenen Rieden, das wäre dann der Privat.
Genau, richtig. Also bei dem Wein machen wir so, da lernen wir sie oft ein bisschen mehr aus, ja, wo man jetzt, wo man sie aus dem jeweiligen Jahrgang, aus den jeweiligen klimatischen Bedingungen, so dort und da die Quintessenz rausnimmt, ja, und die lassen wir dann auch in die Holzfässer vergären und das lassen wir nur ein Jahr später am Markt bringen. Also da haben wir jetzt quasi Jahrgang 22 gebracht, ja, und das ist auch so ein Wein, wo man sich ein bisschen mehr herauslehnen, wo man sich quasi eher nicht jetzt die Lage per se zeigen wollen, sondern eigentlich mehr fast den Jahrgang, ja, wenn das verständlich ist. Also wir wollen da eher, sage ich mal, die klimatischen Bedingungen oder genauso wie die Weine in dem Jahr gewachsen sind, was typisch für den Jahrgang ist, eigentlich zeigen, genau, ja. Und deswegen haben wir da oft dort und da mal ein bisschen mehr Holz dabei, ja. Und eben, wie gesagt, 2 Jahre Fassreife. Also da ist jetzt quasi 22 jetzt aktuell kommbar, genau, ja. Also wir starten dann wahrscheinlich mit den 23er Jahrgänge im Frühling wahrscheinlich so und dann in einem Jahr wahrscheinlich dann mit dem 23er privat.
Genau. Aber gibt es den Wein dann jedes Jahr oder nur, wenn wirklich alles zusammenpasst?
Jetzt haben wir ihn nicht gemacht, ne? Aber in den letzten Jahren war er eigentlich immer, ja. Also 24 wird es womöglich nicht geben, ja, weil da war einfach die Menge zu wenig, weil uns hat ziemlich der Frost erwischt. Ja. Mhm. Wir haben eine relativ kleine Ernte eingefahren, also da wird es nicht geben. Tendenziell schon in die großen Jahren, genau, ja.
Das heißt, weil du sagst, ein Satz nur zu Frost, weil Frost einfach ist, das haben wir das ganze Jahr, weil habe über das Thema geredet. Das heißt, ist auf eurer Seite dann auch mehr Frostgefahr?
Das auf jeden Fall, ja. Das ist, sage ich mal, ein bisschen, sage ich mal, die Kehrseite der Medaille, ja. Und das liegt bei uns hauptsächlich daran, glaube ich, dass viele Weingärten bei uns gar nicht direkt an der Donau liegen, wie zum Beispiel in anderen Ortschaften, ja. Mhm. Sondern wir haben die Donauau quasi vor der Donau mehr oder weniger, ja. Und das ist ein Naturschutzgebiet mit so Donauseitenarme, ist ein super Gebiet, weil halt quasi da, da darf keine Fischerei passieren, also keine Fischerei stattfinden, da ist Vogelschutz, da wird relativ viel Naturschutz gemacht, nur quasi, das Negative daran ist, dass das halt ein bisschen so die Temperatur staut. Ja. Weil die Donau normal quasi schon diesen Abflusseffekt mit sich bringt. Also quasi die Kühle, also die kühle Temperatur wandert zu Donau, die Donau transportiert das weg. Ja, dieser Effekt legt, also quasi setzt bei uns aus und dadurch haben wir dort und da in so Jahren wie her schon mehr Frostgefahr. Das hat uns getroffen und dann auch in Spitzergraben, weil da ist derselbe Effekt. Da gibt es auch diesen, weil das auch relativ weit weg ist von der Donau, deswegen ist da dieser Transporteffekt auch nicht vorhanden und deswegen sind wir da schon leider natürlich dann auch ein bisschen oft mehr betroffen. Ja.
Ja, irgendwas leider, muss da recht sein.
Aber es ist so, im Weinbau, ich vergleiche es immer gerne mit dem Sport, einmal gewinnst und einmal verlierst. Ja, das ist so. Ne?
Genau.
Ja. Einmal verlierst und einmal gewinnt die anderen. Ja. Und wenn ich weiß, dass es also 2024 ein bisschen weniger gibt, dann werde ich mich da jetzt schon mal als Konsument drauf vorbereiten und weiß, dass dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr ich dementsprechend bevorraten müsste.
Ja, also was man so gehört hat, ist der Jahrgang 24 generell eher kleinerer in Österreich. Also ich habe jetzt gelesen von der ÖWM, glaube ich, -30% im Schnitt. Ja. Ja, das ist natürlich hauptsächlich wegen dem Frost gewesen. Ne? Ja. Hat ja nicht nur uns getroffen, sondern ganz Österreich.
Ja. Ja, leider. Also das ist eben das Thema, was wir jetzt auch gerade hatten, René und ich. Aber wie wirkt sich das jetzt zum Beispiel auf das Konsumverhalten aus? Merkst du da irgendwas? Also wie ist jetzt zum Beispiel auch gerade die Situation vor Weihnachten? Merkst du, dass Leute nochmal ihren Vorrat aufstocken oder sich für Weihnachten, fürs neue Jahr oder grundsätzlich für 2025 rüsten?
Ja, also klar, das Weihnachtsgeschäft, das nehmen wir auch mit natürlich, ja. Bei uns ist es meistens so, dass bei uns eigentlich so, ist nicht so stressig jetzt, wie jetzt beim René zum Beispiel, das ist wie bei uns bei der Lesung mehr oder weniger, der hat jetzt sein Weinleser.
Genau, es ist so. Ja.
Aber bei uns ist es meistens so, dass so unsere ganzen Vertriebspartner und so, sie versuchen so bis, meistens so Mitte Dezember ist bei uns so der Cut, wo, sagen wir jetzt, dann nicht mehr so viel bestellt wird, weil natürlich eh klar, weil unsere Weinpartner ja den Wein schon auf Vorrat brauchen, ja, die brauchen den halt schon, die können nicht am 23. Dezember daherkommen und sagen, du schick mir jetzt eine Palette Wein, ne? Da ist es spät. Ne? Ja. Deswegen schauen die schon meistens so, also das ist bei uns eingependelt, dass bis 15. Dezember der Wein bestellt wird und so. Und dann bin ich in Urlaub, dann bin ich weg, dann können sie nichts mehr bestellen.
Wunderbar. Und das wissen wir jetzt, das können wir zum Abschluss noch verraten. Es geht auch in eine Weinregion, die ist jetzt nicht so ganz in der Nähe, und zwar nach Südafrika. Und dafür wünschen wir dir natürlich eine ganz, ganz tolle Zeit. Also eben nach diesem, wie du sagst, nach diesem Jahr mit allem, mit Frost auch und so weiter, geht's dann über die Feiertage nach Südafrika.
Genau, ja, vielen Dank, genau, ja. Ich wünsche euch auch noch schöne Weihnachtszeit, ne? Verdient es, ja. Und wir hören uns vielleicht wieder im nächsten Jahr, ne?
Gerne, gerne. Und bis dahin bleibt mir einfach nur zu sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören, auch bei der zweiten Folge.
Danke, ciao, ciao.
Schreibt dem Griske den Brief und er soll viel Fischerwein draufschreiben. Ich danke wirklich für dieses tolle Gespräch. Liebe Grüße an deine Frau, an die Jugend daheim und viel Spaß in Südafrika. Kommt gesund wieder heim und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Alles Liebe.
Ja, wunderbar. Danke nochmal für die Einladung und ciao, ciao. Gell?
Baba. Baba, danke.